Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Max Oppel im Studio. Willkommen. Und dem Popkultur-Wochentalk am Freitag. Heute mit meinen Gästen Kompressor-Redakteurin und Autorin Jule Hoffmann und Publizist Eckehard Knörer, Mitherausgeber der Zeitschriften Cargo und Merkur. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir unterhalten uns gleich über den Comedian und Moderator Russell Brand, der ein weiterer MeToo-Fall zu sein scheint. Andererseits aber für sich nochmal anders gelagert ist. Schließlich war der Mann ja eine Ikone der BBC und er kann sich bisher mit seinen 6,5 Millionen YouTube-Followern recht lautstark gegen alle Vorwürfe verteidigen. Außerdem reden wir über die Comicserie Sunday von Olivier Schrauben. Da sind jetzt die neuen letzten Teile erschienen. Jule, was ist das für eine Story?
Es geht im Prinzip um einen Typen und dessen Sonntag, der in allen Einzelheiten geschildert wird. Und der zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er alles vercheckt und aufschiebt. Und das ist aber sehr brillant erzählt.
Sehr schön, vielleicht so eine Art Generationenporträt auch. Und wir sprechen über Popzeitschriften und ob sie eine Zukunft haben, beziehungsweise wenn ja, welche. Das ist dein Thema, Eckehard.
Ja, also ganz konkret geht es erstmal darum, 10 Jahre das Wetter zu feiern, die Popzeitschrift Das Wetter. Mhm. Das tut die nämlich gerade auch mit der Veröffentlichung eines Bandes, der die 10 Jahre, die Best of der 10 Jahre versammelt. Von da aus werden sich aber weitere Fragen stellen.
Der Fall Russell Brand beschäftigt ja gerade sehr viele Menschen. Mehrere Frauen werfen dem britischen Comedian und früheren BBC-Moderator sexuellen Missbrauch vor. Seit dieser Woche gibt es auch eine konkrete Anzeige wegen eines Übergriffes, allerdings schon aus dem Jahr 2003. Ja, ist das eben noch ein MeToo-Fall von vielen oder was anderes? Hören wir mal, was Russell Brand selbst sagt. Er hat ja Millionen Follower auf Medienplattformen und er weist sämtliche Vorwürfe vehement zurück.
Is there another agenda at play? Particularly when we've seen coordinated media attacks before. I'm aware that you guys have been saying in the comments for a while, watch out, Russell, they're coming for you, you're getting too close to the truth. I know that a year ago there was a spate of articles, Russell Brand's a conspiracy theorist, Russell Brand's right wing. It's been clear to me, or at least it feels to me, like there's a serious and concerted agenda to control these kind of spaces and these kind of voices.
Also er spricht hier auf der Videoplattform Rumble von einer gezielten Agenda gegen sich, dass er mit koordinierten Medienattacken diskreditiert werden soll, zum Beispiel als Verschwörungstheoretiker und als Rechtsextremer, und dass es ja ein großes Interesse gebe, Stimmen wie die seine eben, also unbequeme, so wie er sich selber einschätzt, unter Kontrolle zu bringen, eben jetzt eben durch eine MeToo-Kampagne noch obendrein. Der Mann hat also ja eine veritable Selbstverteidigung gestartet, obwohl es ja bisher noch gar keine Anklage gibt. Also das ist schon ein neues Level. Russell Brand geht vorsorglich in den Angriffsmodus über und er kann das eben auch mit seiner Medienplattformpräsenz. Jule Hoffmann und Eckehard Knörer, wie seht ihr diesen Fall?
Also vielleicht sollte man erst mal sagen, was eigentlich vorliegt. Es gibt eine 80-minütige Dokumentation und einen langen Text in der Times und der Sunday Times, also jetzt das, was man doch als seriöse Medien bezeichnen würde, die diese Vorwürfe in 5 Jahren recherchiert haben. Also es ist wirklich eine langjährige Recherche vorangegangen. Mhm. Da ist nichts leichtfertig veröffentlicht worden. Es gibt in England genauso wie bei uns wirklich schwerwiegende Kriterien für das, was man dann Verdachtsberichterstattung nennt. Also das ist auf dieser Ebene erstmal überhaupt keine Kampagne. Das muss man ihm entgegenhalten. Natürlich wissen wir so wenig wie die meisten anderen, was genau passiert ist. Man wird die rechtliche Aufarbeitung, zu der es ja jetzt wohl auch kommen wird, abwarten müssen. Nichtsdestoweniger ist das einer dieser Fälle, wo man nach allem, was man jetzt vorliegen hat, sagen muss, da ist doch einige Triftigkeit.
Genau, da würde ich mich anschließen. Und ich finde halt einfach, es sieht per se einfach schon mal nicht gut aus, wenn da jemand ist, der sich in der Vergangenheit quasi in öffentlichen Auftritten immer über die eigene Sexsucht irgendwie lustig gemacht hat oder eben auch in der eigenen Biografie beschreibt, wie er Sex auf BBC-Toiletten hatte mit Gewinnerinnen aus Formaten in seiner eigenen Show. Und unabhängig jetzt davon, wie das Urteil ausfällt, würde ich halt sagen, es gibt einfach etwas, worüber wir schon sprechen können. Es gibt eine gesellschaftliche Debatte, die auch wichtig ist. Mir ist dazu auch noch ein total interessanter Text eingefallen von Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung, wo er eben auch geschrieben hat zum Fall Till Lindemann. Wer in der notwendigen gesellschaftlichen Debatte erst auf das Strafrecht wartet, wartet am Ende vielleicht vergeblich. Und das ist ja in dem Fall wirklich so. Und es wurde kein Urteil gefällt, weil es fehlten die direkten Zeugenaussagen. Mhm. Und natürlich sind Gerichte eine extrem wichtige Instanz, die eine wichtige Entscheidung treffen und so am Ende. Aber sie bilden eben nicht die Komplexität der Realität ab. Also wenn man zum Beispiel bei Till Lindemann ging es ja auch um K.O.-Tropfen, die nur wenige Stunden nachweisbar sind oder so.
Mhm. Ja. Andererseits gehört es auch zur Realität und zur Komplexität solcher Fälle, dass es eben auch Unschuldsvermutungen gibt und dass es sie auch geben muss. Und es gibt auch Karrieren, die tatsächlich ruiniert wurden sozusagen. Ja, bei Kevin Spacey oder auch hier in Deutschland der Fall Jörg Kachelmann, das nur zwei, es gibt noch viele, viele mehr, wo sich dann eben am Ende juristisch nichts ergeben hat. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass nichts passiert ist. Aber es ist natürlich unheimlich schwer. Was soll man denn nehmen, wenn es eben nicht die Justiz ist?
Naja, natürlich gibt es dann eben auch den Journalismus, wie ich schon sagte. Also dass Verdachtsberichterstattung ist unter sehr strengen Bedingungen ihrerseits juristisch erlaubt. Wenn nämlich sozusagen die Triftigkeit der Vorwürfe, wenn sozusagen das, die Journalisten, die da, Journalistinnen und Journalisten, die da arbeiten müssen, sehr genau abwägen ihrerseits. Die Verantwortung ist natürlich riesig, denn in der Tat will man ja auch keine Leben von Menschen zerstören oder wenn es nicht Leben sind, dann Karrieren. Und wenn es nicht Karrieren sind, dann immerhin Riesenerfolgsgeschichten.
Aber genau, das wirft er ja vor, ne? Dass man ihn zerstören will.
Ja klar, das ist sozusagen ja auch eine vertraute Verteidigungsform. Was man auch dazu sagen kann, wo tut er das? Er tut das auf Rumble. Das ist eine rechte Plattform. Irgendwie keine Frage. Wer verteidigt ihn? Das sind die inzwischen wirklich rechtsextremen Elon Musk und Tucker Carlson. Das ist alles, und Andrew Tate, der selbst als Vergewaltiger angeklagt ist. Also er ist da in eine Ecke geraten, aus der er sich zumindest entfernen sollte, wenn man ihm zumindest glauben will, dass er da nicht hingehört. Aber er fühlt sich offenbar in dieser Ecke erstmal schon pudelwohl.
Ja, ich muss sagen, ich finde, das Ganze berührt ja verschiedenste Bereiche. Also wir haben jetzt die Plattform angesprochen, dass er sich sozusagen in dieser Ecke schon selber diskreditiert und so weiter. Er würde natürlich selbstverständlich sagen, nein, das ist ja schon Teil der Kampagne, ne? Dass man ihm die freie Rede eigentlich untersagen will, dass seine Meinungen missliebig sind, dass er sich in so eine Art Esoterik-Ecke reinmanövriert hat und so weiter. Also es scheint so ein bisschen heutzutage so zu sein wie so ein Strudel, ne? Also du siehst dich irgendwo missverstanden oder siehst dich angeklagt, falsch angeklagt und alles, was dann gegen dich verwendet wird, bestärkt dich nur noch mehr darin, dass du quasi in einer, dass du fertig gemacht werden sollst.
Also ich würde erstmal sagen, ich habe gar nicht so die Sorge jetzt, ob seine Karriere zerstört wird oder nicht, weil ich meine, im Endeffekt hat der Typ eine riesen Reichweite. Ich meine, er hat über 6 Millionen Abonnentinnen bei YouTube, über 4, glaube ich, 4 Millionen FollowerInnen bei Instagram und so weiter. Ich finde das eigentlich gar nicht so, wahrscheinlich schadet das am Ende seiner Karriere gar nicht so sehr, weil er eben sich schon lange aus dem Mainstream zurückgezogen hat, sich eigene Plattformen geschaffen hat, sein eigenes Publikum bedient sozusagen. Ich finde eigentlich viel mehr interessant die Frage sozusagen, das System und die Strukturen, die das eben möglich machen, dass Übergriffe passieren, wie jetzt hier recherchiert wurden. Also und wie Eckhardt gesagt hat, in vielen Jahren recherchiert wurden. Es hat ja auch Gründe, dass das so lange gedauert hat, bis es rauskommt. Es gibt Riesenbarrieren, darüber zu sprechen. Natürlich ist es unfassbar schambehaftet. Es gibt eine große Angst, dass den Leuten nicht geglaubt wird und so weiter. Und ich finde interessant, dass eben jetzt ja auch bei Scotland Yard, glaube ich, dieselbe Truppe sozusagen ermittelt, die auch bei dem BBC-Star-Moderator James Savile ermittelt hat. Das war so ein, wirklich sehr, es war eigentlich ein Pop-Idol in Großbritannien. Der ist 2011 erst gestorben und der gilt jetzt als der schlimmste Sexualstraftäter in der Geschichte Großbritanniens, wurde aber 2011 noch in einem goldenen Sarg beerdigt. Also und war unfassbar populär. Und quasi erst nach seinem Tod kam eben raus, dass eigentlich überall, wo er war, auch Missbrauch stattgefunden hat. Es gab auch auf Netflix so eine Dokumentation, die heißt Jimmy Savile, A British Horror Story, die das aufgearbeitet hat. Und ich finde halt genau diesen Aspekt so wichtig, diesen Horror. Das ist ja eigentlich nicht dieser Typ, der den hervorruft, sondern das sind ja die Strukturen, die das tragen oder die Gesellschaft, die das ermöglicht, sozusagen, darauf zu gucken.
Genau, also ich denke, dass die Strukturen da in vieler Hinsicht das begünstigt haben und dass da vieles falsch gelaufen ist. Das beweist sich immer wieder, ja, immer wieder an diesen Beispielen. Die Frage ist natürlich aber am Ende dann doch, ob man jemanden nachträglich dafür eben verantwortlich machen kann, ob man ihn verurteilen kann und ob man ihm dann eben auch die Karriere möglicherweise doch kaputt macht oder beziehungsweise sie einschränkt. Es gibt ja jetzt schon Konsequenzen. YouTube hat die Vergütung für Aufrufe von Russell Brands Videos ausgesetzt, weil er, Zitat, die Regeln der Plattform für die Schaffung verantwortlicher Inhalte verletzt habe. Also das klingt ja wirklich sehr verklausuliert, ein bisschen auch so ausredenbehaftet. Also wir wollen nicht sagen, dass wir ihn eigentlich wegen dieses MeToo-Themas nicht mehr haben wollen. Und auch die BBC hat ihn aus der Mediathek rausgenommen, also Beiträge, wo er vertreten ist. Auch da mit einer etwas hilflosen Begründung. Also was würdet ihr abschließend sagen, was kann man jetzt aus diesem Fall Russell Brand lernen? Denn der nächste Fall wird selbstverständlich kommen.
Also der Titel dieser Dokumentation ist In Plain Sight. Und das ist das, was die Sache auch mit Till Lindemann verbindet. Die beiden haben immer ganz offen Witze gemacht über das, was ihnen jetzt vorgeworfen wird. Man hat das nicht ernst genommen. Man hat gedacht, naja, das gehört sozusagen zu ihrem künstlerischen Grenzüberschreiten, das ist subversiv. Mhm. Und es ist auch schwierig. Natürlich muss das möglich sein für Künstler, auf diese Weise subversiv zu sein, was immer man davon hält. Mhm. Also ich finde das sowieso immer degutant. Aber gut, es muss ihr Recht sein, sowas zu tun. Aber dass sozusagen von da aus niemand mal weiter nachgefragt hat oder nachgedacht, könnte es etwa sein, dass es Jahre dauert, bis dann so etwas aufkommt und berichtet wird, das ist schon auch das Erschreckende daran.
Genau, und das finde ich einen total wichtigen Punkt. Und meine Hoffnung wäre eben, dass so nach dem Motto steht da, Tropfen hüllt den Stein, je mehr es solche Fälle gibt, desto größer die Sensibilität dafür wird. Weil ich finde halt eben, Künstler, wie du es gesagt hast, dürfen subversiv sein. Aber zum Beispiel im Fall von Till Lindemann, dieses Gedicht, das es da gab über diese Gewaltigungsfantasie, da hört für mich ganz eindeutig die Kunstfreiheit auf. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir hoffen würde, dass, wenn wir solche Geschichten jetzt hier immer wieder durchleben, dass es da einfach die Red Flags deutlicher sind, schneller deutlich sind für Beteiligte im Umfeld. Und ich meine, natürlich sind alle, die irgendwas gewusst haben oder irgendwas mitbekommen haben, am Ende verantwortlich.
Und natürlich auch ein Umdenken im Kopf von Künstlern, Entertainern selbst, ne? die sozusagen Grenzüberschreitungen, wie du gesagt hast, Eckhardt, eigentlich als für sich in Anspruch nehmen, aber dann eben auch die Grenzen von anderen regelmäßig überschreiten. Ja, ist und bleibt ein Dauerthema. Ich denke, wir werden bald wieder darüber sprechen. Jule Hoffmann, Eckhardt Knörer. Jule, du hast einen sehr besonderen Comic hier mit in die Runde gebracht. Sunday von Zeichner Olivier Schrauven, der wohnt zwar in Berlin, aber ist in Belgien geboren, dem Land der Comic-Genies. Worum geht's in Sunday und warum ist auch das vielleicht genieverdächtig?
Genau, also Olivier Schrauven lebt in Berlin. Berlin ist quasi um ein Comic-Genie reicher. Sunday ist eine Reihe, an der er seit 2019, glaube ich, gearbeitet hat. Da ist der erste Teil erschienen. Und das ist, glaube ich, wirklich ungelogen der witzigste Comic, den ich je gelesen habe. Also ich habe so gelacht. Dabei ist die Handlung relativ schnell zusammenzufassen. Es geht um einen Protagonisten, um den sich wirklich alles aufbaut. Der heißt Thibaut Schrauven, gleicher Nachname wie der Autor. Und dieser Typ, also wir verfolgen eigentlich seinen Tag, er wacht auf am Sonntag, am Ende des letzten Bandes schläft er wieder ein und er zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er sozusagen sich überhaupt nicht strukturiert kriegt. Er ist eigentlich unter Druck, er muss eine neue Schriftart entwerfen, er ist Typograf und hat einen Auftraggeber und schiebt das permanent auf. Und wir folgen irgendwie seinen kruden Gedankengängen. Seine Freundin Migali ist ohne ihn verreist, was ihn insgeheim stark verunsichert. Und er ist im Prinzip ab Mittag mit Daydrinking beschäftigt. Und zwar bedient er sich dabei aus dem Präsentkorb mit belgischem Bier, der eigentlich für seinen Vater bestimmt ist. Und genau, er kriegt im Prinzip nichts gebacken. Also er versenkt sich dann die Augenbraue bei dem Versuch, sich eine Zigarette am Gasherd anzuzünden. Und das sind so die Dinge, bei denen wir ihn begleiten. Sein Handy-Display ist so zersplittert, dass er die Nachrichten seiner Freundin nicht mehr entziffern kann. Er versteigt sich eigentlich in seinen Gedanken in völlig nebensächliche Details, was unfassbar unterhaltsam ist, manchmal auch sehr schräg, und ich finde das aber psychologisch so sehr präzise, wie Schrauven das erzählt, die Art, wie er diesen Charakter beschreibt, und dazu finde ich es grafisch sehr originell umgesetzt, darüber können wir ja dann später auch noch sprechen. Ich finde vieles an diesem Comic interessant, ich glaube vor allem interessiert mich die Art, wie er eben diesen Charakter inszeniert, weil mir das auch so eine Art Auseinandersetzung mit der männlichen Rolle zu sein scheint, auch fast so wie so ein kluger Kommentar auf die Figur des Dudes. Wir sehen ihn eben im Bademantel da rumschlurfen und so weiter, wobei dieser Dude, muss man sagen, alles andere als lässig ist. Also Schrauven gibt diese Figur wirklich schonungslos dem Spottpreis auch an verschiedenen Stellen. Aha. Und genau, ich würde gerne mal mit euch darüber sprechen, ob das nicht auch vor dem Hintergrund dieser Debatte um die Oboy-Anthologie, wo ja kritische Männlichkeit jetzt gerade irgendwie so in Verruf geraten ist, ob das hier nicht vielleicht eine gelungene Form von kritischer Männlichkeit ist im Medium Comic, die Schrauven da vorlegt.
Okay, das ist so, die Latte hochgelegt. Eckhardt, ich würde dir erstmal einen Vortritt lassen.
Ja, also ich danke zum einen für deinen Vorschlag. Ich kannte diesen Comic noch nicht. Ich kenne jetzt auch nur die Bände 5, 6, 7. Deswegen habe zum Beispiel, ist der Typograf, war mir gar nicht so ganz klar, was der eigentlich treibt. Also er treibt sehr viel in diesen Comics, aber was er eigentlich treiben sollte, er sollte eigentlich tatsächlich diese neue Schrift erfinden. Ich kenne von Schrauven einen anderen Band, Arsène Schrauven. Das ist sowas wie eine fiktionale, teils gefakte Biografie seines Großvaters. Auch da ist er selbst mit im Spiel. Und das scheint ja auch, sagen, dieses Moment des Autobiografischen, diesmal heißt er Thibaut, aber eben auch Schrauven. Also da, sagen, da sind Anteile dieser Figur und auch dieser männlichen Figur. Insofern passt das natürlich auch in diese Debatte um männliche Selbstkritik. Also das, diese Oboy-Debatte ist ja genau die, dass Männer anfangen, selbstkritisch über ihre eigene Männlichkeit nachzudenken. Und nun ist Männlichkeit sicher nicht das Einzige, worüber er nachdenkt, wobei um Dickpics und solche Sachen geht es schon auch. Aber es ist sicher ein wichtiger Punkt.
Ja, und das Schöne ist halt, also wenn du jetzt sagst Dickpics, das ist ja schon irgendwie auf eine Art auch mutig, das überhaupt da als Thema reinzubringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ja der Kniff, dass er im Prinzip komplett alleine mit seinen Gedanken ist. Und die Gedanken sind ja frei. Und natürlich sind die Gedanken auch, können sich in Gebiete vorwagen. Da ist dann die Frage, wie ernst meint er das, wie sehr spinnt er jetzt irgendwie rum oder so. Und das finde ich zum Beispiel extrem mutig. Es geht auch manchmal um zum Beispiel Rassismus. Er fantasiert dann, was er irgendwie eine Textmessage schreiben könnte, die dann irgendwie so Baba Bubu klingt oder so. Und dann sagt er, aber das könnte auch irgendwie so klingen, als wenn ich rassistische Witze mache, weil seine Freundin in Afrika ist, muss man sagen. Und es gibt lauter so Momente, wo ich sagen würde, er wirft es eigentlich auf die LeserInnen zurück, die sich dann damit auseinandersetzen müssen auch.
Und ja, also ich meine, warst du zu Ende oder willst du noch weiter reden?
Ich würde gleich gerne nochmal beschreiben, was ich meine mit diesen Momenten kritischer Männlichkeit.
Ja, also ich verstehe total, was gemeint ist, wenn er zum Beispiel davon spricht, ich habe diese Woche nur einmal masturbiert und dann gesteht er sich hinterher ein, dass das gar nicht stimmt, sondern es war eigentlich 6-mal in der Woche oder was auch immer. Also er gesteht sich selbst ein, dass er sich nicht unter Kontrolle hat sozusagen, aber er möchte das gern und andererseits kann das nicht so richtig. Also andererseits ist er auch unglaublich gehemmt und kann auch mit seinen Kontakten gar nicht richtig umgehen und mit denen offen sprechen und verhakt sich immer wieder so in Äußerlichkeiten und kritisiert sich selber dafür. Also es ist eine total komplexe Figur, aber man muss schon auch ein bisschen geduldig sein, um das auszuhalten, finde ich.
Genau, also das ist es ja. Man ist ja wahnsinnig genervt von ihm teilweise. Er ist ja auch, genau, und ich finde, da gibt es so viele Facetten. Er ist ein Arschloch stellenweise, dann ist er wieder sehr lustig und dann ja auch wieder sehr kreativ und erstaunlich unterhaltsam. Also das ist ja genau das Ding, dass es nicht eine eindeutig sympathische Figur ist, aber eben auch nicht eindeutig unsympathisch. Und das ist die Herausforderung. Und ich finde, da gibt es dann eben so brillante Stellen wie zum Beispiel, es gibt neben seiner Freundin eine Frau, die ihn obsessiv in seinen Gedanken heimsucht. Aber man muss sagen, er ist völlig auf sie fixiert und fantasiert sich da rein und sitzt dann am Computer und checkt ihren Instagram-Account und durchforstet den und fühlt sich dann als Stalker. Und schwingt sich dann aber im nächsten Gedanken sofort dazu auf, sich über die Nerds im Silicon Valley zu echauffieren, die uns ja ausspionieren. Das heißt so who's the creep here? Und so. Und das ist so ein typischer Gedankengang. Und dann im nächsten Panel steht dann schon, keine Selfies, wie schade von ihr. So, ne? Und das ist ja so eine Beschreibung, wo man einfach denkt, was für ein Idiot. Aber ich finde das einfach sozusagen, es hat irgendwie so eine sehr, sehr große Ehrlichkeit, die einen selbst herausfordert beim Lesen, wie man mit dieser Figur jetzt umgeht.
Also Eckhard, bringt uns das weiter in puncto kritische Männlichkeit, Betrachtung?
Auf jeden Fall macht es uns, also erstens sind das ja auch Einblicke. Also egal, ob man das nun sehr autobiografisch liest oder nicht, also das ist natürlich eine sehr, auch in ihrer Obszönität, sehr offengelegte Figur. Es gibt auch eine so eine Fantasy, die er hat, Stand-up-Comedian zu sein und die Frage, wie will er da Sachen, so Kulturkampfthemen eigentlich besser verhandeln. Das ist aber, das ist eher traurig unkomisch, was ihm da so einfällt.
Genau.
Ich finde den Comic toll, weil einerseits ist irgendwie genau diese, er ist stuck, ich glaube, das ist auch immer wieder das Wort, er steckt da fest in diesem Haus, das ist so ein Reihenhäuschen in Belgien mit so einem Garten, der mit Mauer umrandet ist, er hat ein paar Schritte zu gehen und dann ist Ende. Und zugleich ist das ein ungeheures Kopfkino, also es geht wirklich irres Zeug ab da in seinem Kopf und auch in diesem Comic. Das muss man auch sagen, also das ist eben auch ein sehr, der ist zwar monochrom gezeichnet, aber in dem, was man da so alles mitbekommt und an Gedanken und da floatet die ganze Wirklichkeit und zwar ganz schön schrill und bunt durch die Panels, muss man sagen.
Apropos bunt, das müssen wir jetzt noch sagen, wie ist das grafisch umgesetzt? Was begeistert dich daran, Jule?
Na, mich begeistert daran, dass er sozusagen komplett ausbricht aus dieser klassischen Panelstruktur. Also es gibt Seiten, wo zum Beispiel in der Mitte wir eine Szene sehen, die erzählt wird und die ganzen Seiten gerahmt sind von Panels, wo wir dann Thibaut Schrauen, der in seinem Haus ist, sehen, wie er sich einen Joint baut oder was weiß ich. Also sozusagen eine Parallelhandlung. Und ich finde es total genial, wie er diese Gleichzeitigkeit einfängt. Genau wie auch sozusagen dieser monologische Gedankengang der Hauptfigur sich wirklich wie ein roter Faden durch den Comic zieht. Es gibt aber eine Rahmenhandlung, muss man sagen, die finde ich auch sehr wichtig, weil die nochmal einen anderen Blick auch auf ihn möglich macht, dass nämlich sein Cousin Rick und besagte Nora, angehimmelte Nora, in der Stadt sich rumtreiben und sich auch über ihn unterhalten, auch über ihn sich lustig machen und eben auch seine Freundin sehen wir am letzten Tag ihrer Reise und parallel hören wir immer, also genau, das finde ich genial, diese Gleichzeitigkeit, man folgt diesem Gedankengang, die Textspur zieht sich dann quasi weiter, während wir so die Dialoge der anderen Figuren auch verfolgen und dann korrespondieren sozusagen trotzdem dieser monologische Gedankengang mit den Dialogen der anderen Figuren automatisch. Das ist im Prinzip wie ein Splitscreen im Film, oder wie muss man das sich vorstellen?
Kann man sagen. Und das Ganze ist ja relativ zart koloriert, ne? Also wirkt fast wie mit Buntstift. Aber eben auch nicht so streng schwarz-weiß, wie das oft bei so, sagen wir mal, Off-Comics der Fall ist, ne? Also das finde ich oft anstrengend. In dem Fall ist es sehr zu genießen und ich würde sagen, das ist eine klare Empfehlung.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Der Comic. Band Sunday mit den Teilen 5, 6, 7 und X ist bei Colorama Books erschienen, kostet 30 Euro. Die Popkulturzeitschrift Das Wetter wird 10 Jahre alt. Als Selbstdefinition ist da zu lesen, das Wetter verbindet Zeitgeist mit Zeitlosigkeit sowie Diskurs, Punk mit Straßenrap und Pop mit Literatur und Theater. Also irgendwie so ein bisschen von allem was gleichzeitig. Gerade ist bei Kiepenheuer und Witsch auch noch ein Buch als eine Art Best-of erschienen. Bei mir im Studio weiter Jule Hoffmann und Eckehard Knörer. Erstmal Jule, liest du überhaupt noch gedruckte Zeitschriften?
Ja, also grundsätzlich muss ich ja sagen, aber nicht, was heißt, also genau, mit aber, nicht viel tatsächlich. Ich lese oft Strapazin, also das Comic-Magazin aus der Schweiz und Missy Magazine lese ich auch immer mal und auch Zeitungen, also genau, das passiert auch noch.
Also dieses Haptische ist schon noch was, ne? Bedeutet
absolut,
immer noch was.
Ich meine, du kannst halt damit viel entspannter auch draußen sein und das irgendwo lesen. Also genau, ich finde, es hat einen deutlichen Vorteil, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Das muss man Eckehard Knörer natürlich gar nicht erst sagen, denn er ist selber Herausgeber von zwei Zeitschriften, Cargo und Merkur. Eckehard, du nimmst dieses Jubiläum zum Anlass ja für eine Rück- bzw. Vorausschau. Also warum ist das Wetter, diese Zeitschrift, spannend auch im 10. Jahr noch?
Spannend ist ja überhaupt, dass sie 10 Jahre durchgehalten hat, muss man sagen. Und allein das ist ein Grund zu feiern. Das ist eine Zeitschrift, die keinen Konzern, nichts im Hintergrund hat, sondern einfach als Indie-Projekt erscheint. In der Taz war diese Woche ein Gespräch mit den beiden Macherinnen, Katharina Holzmann und Sascha Ehlert. Also Sascha Ehlert ist so der Chefredakteur und Herausgeber des Ganzen. Das klar macht, wie schwierig das ist. Wir hatten gerade ja auch in diesem Jahr gesehen, dass das Missy-Magazin, Katapult, die Titanic in extreme Schwierigkeiten gekommen sind und nur mit Hilfsaktionen jetzt wohl alle drei erstmal überlebt haben. Also es sind wirklich sehr schwierige Zeiten. Print und nicht nur im Print, auch online ist das natürlich nicht leicht, aber Printzeitschriften ohne Konzernhintergrund zu machen. Insofern Glückwunsch und wie toll, dass es euch gibt.
Aber die scheinen ja irgendwas anders oder vielleicht besser zu machen als zum Beispiel Specs, ne?
Ja, also es ist interessant, sie mit Specs zu vergleichen. In gewisser Weise sind sie ein Nachfolgeprojekt, aber eben auch ganz anders. Specs war natürlich immer das intellektuelle, kritische, linke Magazin. Das Wetter versteht sich sehr ausdrücklich als eher affirmativ begeistert, aus der Begeisterung für die Dinge lebend. Was sie aber verbindet, ist schon auch eine Radikalität, einfach das zu machen, was man für richtig hält. Das ist die Zeitschrift, die es nicht gäbe, wenn es nicht genau diese Leute so machen würden.
Mhm. Jule, du hast auch dieses besagte Interview gelesen. Ja, kannst du das bestätigen, was Eckehard jetzt so berichtet?
Ja, also ich meine, genau, ich habe vor allem ehrlich gesagt mit großem Interesse das Vorwort von Jan Kettwesch in dem Buch, was ja jetzt auch erschienen ist, zu 10 Jahre das Wetter gelesen und das hat mich total neugierig gemacht, weil er beschreibt ja im Prinzip, dass sich dieses Schreiben über Popkultur total verändert hat. Ich meine, an mir ist ehrlich gesagt Specs vorbeigegangen, vielleicht darf ich noch sagen, bin ich zu jung dafür. Ich habe jedenfalls Specs nicht so rezipiert. Und, aber tatsächlich habe ich auch immer so aus der Ferne eher Respekt gehabt vor diesem sehr akademischen Schreiben und diesem Bescheidwissertum, was da so irgendwie so vermittelt wurde. Und dass da jetzt so uferlose Texte drin sind in das Wetter, die dann ja auch anscheinend so oft du und du in einer Begegnung zwischen zwei Leuten stattfinden, die sich gut kennen. Wo Jan Kettwesch ja auch sehr betont hat, dass das eben das auch was Besonderes ist, dass eben nicht diese journalistische Distanz so vorgeheuchelt wird, die ja auch, wie man eben weiß, nicht immer gegeben ist unbedingt, sondern dass das ganz ehrlich und transparent so dargestellt wird. Das finde ich extrem interessant und würde ich auf jeden Fall gerne mal lesen.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sowas zu erhalten. Eckehard, die Frage ist, also du als Zeitschriftenmensch selber, ist das letztlich Selbstausbeutung, was man da betreibt? Weil im Grunde genommen kann man ja im Printbereich schwer da noch richtig was verdienen, oder?
Also wenn man das so macht, ist das natürlich Selbstausbeutung. Also das beschreiben die beiden auch. Die haben, wenn ich das richtig verstehe, sowas wie 4.000, 5.000 Abonnenten, Abonnentinnen, die das kaufen. Davon mit ein bisschen Anzeigen haben sie auch, tatsächlich auch so aus Theaterbereich, wo eben noch ein bisschen Geld da ist. Davon kann man ein, zwei Leute so ein bisschen bezahlen und die Zeitschrift machen. Das heißt, der Vertrieb, der Druck, all das kostet ja eh Geld. Und zwar seit dem letzten Jahr noch mal viel mehr Geld. Das ist ja auch das, was vor allem die anderen in große Schwierigkeiten gebracht
hat. Papier ist teuer. Ne? Ja,
also die ganze Inflation, Papier, das ist alles massiv teurer geworden. Das kann man auf diesem Niveau nur als Selbstausbeutung betreiben. Und die zwei Leute, die vielleicht Geld verdienen, kriegen irgendwie 1.000 Euro im Monat. Also auch das ist Künstler-Sozialkassen normalen Niveau, aber natürlich erbärmlich. Und davon kann man auf Dauer nicht leben. Das ist ja der Punkt. Die beiden haben das angefangen, als sie so Mitte 20 waren. Jetzt sind sie Mitte 30 und da stellt sich schon die Frage, ja, also wollen wir das weiter so? Wollen wir weiter? Ich meine, man kann natürlich irgendwie so ein bisschen dazu verdienen. Das Sascha Ehlert ist auch als freier Autor anderswo tätig und so. Mhm. Aber das ist extrem schwierig, weswegen die beiden ja tatsächlich sich fragen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, sowas wie staatliche Zeitschriftenförderung zu machen. Das ist eine große Frage und ein weites Feld, aber man landet tatsächlich dort, wenn man diese Sorte Projekt ein paar Jahre gemacht hat, weil man sieht, es gibt eigentlich keine Option, das auskömmlich zu gestalten.
Allerdings staatlich finanziert oder unterstützt, das bedeutet natürlich auch immer, dass man sich vor Einflussnahme schon auch wappnen muss.
Ja. Das ist das Problem. Mhm. Es gibt viele Länder, in denen es dafür Lösungen gibt, die so wenig ideal sind, wie die Wirklichkeit hier ideal ist. Darüber müsste man nachdenken und reden.
Jetzt schreiben aber immer noch sehr viele Menschen für solche Pop-Zeitschriften. Eckhard Nöhre, du eben auch. Kannst wahrscheinlich auch nur das Engagement in der einen Zeitschrift durch die andere Zeitschrift finanzieren. Also was Besonderes ist schon dran, für so ein Magazin tätig zu sein, oder? Also altes Motto, wer schreibt, der bleibt?
Ach, ich weiß nicht. Darum geht's im Pop ja schon gar nicht. Nein, es geht darum, dass man das macht, was man für das Richtige hält, wohinter man zu 100% steht, wo einem niemand reinredet und wo man keine Kompromisse macht. Das ist das Tolle daran. Und es geht um die Dinge, die einem wichtig sind und am Herzen liegen. Das ist ein Projekt und da geht es ums Ganze.
Mich würde eigentlich auch noch die Frage interessieren, weil das Wetter spielt ja eine Riesenrolle, auch eben das Internet oder Instagram zum Beispiel. Wie ja auch bei, würde ich jetzt sagen, bei dem neu gegründeten Delphi-Magazin, diese neue Literaturzeitschrift, ne, wo ja auch Hengameh, Yagubi Farah und Fatma Aydemir und so beteiligt sind und so, sage ich mal, Instagram-Größen. Und bei das Wetter, witzigerweise, habe ich mehr bisher gesehen von dem Merch, ne, also den T-Shirts, den Basecaps und so weiter bisher, als von dem Inhalt des Magazins, was jetzt natürlich meine eigene Schuld ist, weil ich es mir nicht gekauft habe, aber würde mich interessieren, wie du das siehst. Also das das spielt doch sicher eine entscheidende Rolle.
Ja, klar, also ich meine, natürlich geht es immer ums Internet und um die Gegenwart. Das ist eine genuine Pop-Zeitschrift. Es geht ja auch bei der Musik, ging es zumindest ganz lange in erster Linie um Rap, Deutschrap. Da sind die einfach, wie man früher gesagt hätte, am Puls der Zeit. Und das wollen sie sein und sind natürlich auch insofern kapitalaffin, als sie kein Problem haben, Merch zu vertreiben und damit das Geld reinzuholen.
Genau, das hat ja auch was Existenzsicherndes. Ne? Also auch bei Missy Magazine würde ich sagen, ist ja die Online-Community einfach auch so stark und das hat ja jetzt auch mit dem Crowdfunding so funktioniert. Ja.
Also mich interessiert noch, inwiefern jetzt meint ihr denn, dass Print einfach immer noch ein wichtiger Indikator sozusagen sein kann für den Popdiskurs selber? Also inwiefern reicht es nicht, wenn es sich online weiterentwickelt, der Popdiskurs? Also wieso braucht man da noch Print?
Ja, die Frage ist ja, was ist der Popdiskurs online? Klar gibt es TikTok und YouTube und Podcasts, all das hat seine Berechtigung, aber so eine Zeitschrift zu machen, ist tatsächlich was anderes. Es ist ein kollektives Projekt, ein offenes kollektives Projekt, wo man an einer Sache arbeitet, aus einer sehr speziellen Haltung heraus, die zwar nicht dogmatisch, also im schlechten Fall dogmatisch, aber im guten Fall eben nicht dogmatisch ist, aber offen und fest. Und wenn man damit die 8, 9, 10.000 Leute erreicht, die sich genauso leidenschaftlich dafür interessieren, dann ist das eine Sache, die alle bereichert.
Und es ist vielleicht auch nicht ketzerisch zu behaupten, dass man so einen langen Printartikel einfach viel eher liest, als dass man sich, ja weiß ich nicht, durch 10 Online-Seiten scrollt, oder?
Ja, aber vor allem hat man im Print natürlich auch die Sachen komponiert und zusammen. Das ist nicht zerstückelt und das macht so eine, sozusagen die Bindung ist das eigentlich das Entscheidende und wie es auf der Seite aussieht, wie das Bild mit dem Text zusammenpasst oder nicht passt oder kollidiert.
Genau, und ich würde einfach sagen, das ist ehrlich gesagt außer Frage, dass das einfach ein anderes Produkt ist, was man in den Händen hält. Ich glaube, langsam kann man diese Angst mal abstreifen, dass irgendwie Papier irgendwie ausstirbt wegen digital oder so. Vielleicht, das ist ja auch so eine Anfangskrankheit gewesen, aber ich habe neulich auch eine Verlegerin gehört, die gesagt hat, seit 10 Jahren hängt man ihr damit in den Ohren, dass von wegen, das wird alles sterben und weg sein und so weiter. Und sie sieht es nicht. Und ich würde das auch behaupten, es gibt ja jetzt, also es werden noch neue Magazine gegründet, ne? Also wie gesagt, Delphi, also
Solange Menschen nachwachsen, die sich dafür interessieren und die das mit Leidenschaft betreiben, hoffe ich, dass es so ist. Also dein Wort in Gottes Ohr und deins auch, Eckehard. 10 Jahre Popkulturmagazin Das Wetter. Weniger als ein Jahr Popkultur-Talk hier im Kompressor am Freitag, aber das wird schon noch, ich bin sicher. Ich bedanke mich bei Jule Hoffmann und Eckehard Knürer. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.